D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. An Franziskus I. richten sich einerseits viele Hoffnungen, andererseits besteht aber auch Ernüchterung. Verhaltens- und Kommunikationsformen mögen sich ändern, in anderen Bereichen wie etwa der Homosexualität dürfte aber alles beim Alten bleiben. Bekanntlich hat sich die katholische Kirche durch ihre selbst auferlegte Dogmatik nie leicht getan, mit gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Unser heutiger Redner, Professor Karl Gabriel, verweist unter anderem darauf, dass der Katholizismus über lange Zeit die Neigung hatte, sich mit autoritären Systemen zu verbinden. Die Hinwendung zu demokratischen Formen war entsprechend zeitraubend und mühselig und scheint noch immer nicht abgeschlossen. Siehe wieder die Erwartungen an den neuen Papst. Vor allem die Anerkennung der Religionsfreiheit war für die Kirche ein schwerer Akt. Der Sozialethiker Gabriel hat sich innerhalb der Ringvorlesung über die religiöse Vielfalt eingehend damit befasst. Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster ist seit dem Jahr 2007 mit solchen Forschungsaufgaben betraut. Bund und Länder haben das Münsteraner Exzellenzcluster über Religion und Politik bis 2012 mit 37 Millionen Euro gefördert. Heute hören wir, wie bereits am Vortag, einen Ausschnitt daraus. Moderner Katholizismus und religiöser Pluralismus, von der Abwehr zur Versöhnung und wieder zurück, lautet der Titel heute. Gabriel hat zunächst römisch-katholische Theologie und Soziologie studiert. Ab 1980 war er als Professor an der Katholischen Fachhochschule Norddeutschland Osnabrück-Vechta tätig. 1998 wechselte er an die Katholisch-Theologische Fakultät Münster und wurde Direktor des Instituts für christliche Sozialwissenschaften.
Widersprüchlicher könnten die Einschätzungen des Katholizismus in soziologischer Perspektive kaum ausfallen. Einerseits scheint der Katholizismus die Religion der Stunde zu sein. Seine lange Distanz gegenüber den Nationalstaaten, die auch kämpferische Züge annehmen konnte, zahlt sich heute offenbar aus. Die Globalisierung drängt die Bedeutung der Nationalstaaten zurück und lässt ein neues Interesse an transnationalen Akteuren entstehen. Für die Religion gilt dies in einer Zeit, in der ein globales Religionssystem im Entstehen begriffen ist, in besonderem Maße. Die katholische Religion besitzt als einzige der großen Religionsgemeinschaften eine einheitliche, globale Repräsentanz und ein handlungsfähiges Zentrum. Noch ein zweiter gesellschaftlicher Megatrend scheint dem Katholizismus in die Hände zu arbeiten. Die beobachtbare Rückkehr der Religionen in die Öffentlichkeit hat eine zentrale mediale Seite. Die Religionen sind in der Lage, eindrucksvolle Bilder zu liefern. Auch hier drängt sich der Eindruck auf, dass der Katholizismus die schönsten Bilder zu bieten vermag und er in der medialen Bildpräsenz einen Vorsprung vor allen anderen religiösen Akteuren besitzt. Dem stehen Entwicklungen gegenüber, die erklärlich machen, dass die katholische Kirche im Augenblick wenig Grund zum Jubeln besitzt und die Außenwahrnehmung sie eher in einer Dauerkrise als im Aufwind sieht. Die Handlungsfähigkeit als globaler Akteur wird heute durch einen auf die Spitze getriebenen Zentralismus erkauft, sodass sich die Frage stellen lässt, ob die aus dem 19. Jahrhundert stammende Organisationsform der katholischen Kirche in einer viel komplexer gewordenen Welt ihrer Sache nicht mehr schadet als nutzt. Kulturelle Entwicklungen in der globalen Welt rücken die Bedeutung der Person und ihrer Freiheit ins Zentrum. Man wird aber bis heute nicht sagen können, dass die katholische Kirche tatsächlich ihren Frieden mit der Freiheit der Person gemacht habe, geschweige denn, dass sie sich als Förderin der Freiheit profilierte. Nach wie vor unterschreitet sie das Minimum an Rechtssicherheit und Partizipation, das heute für die allermeisten Menschen notwendig ist, um mit gutem Gewissen Mitglied einer Organisation zu sein. Auch in einem dritten Punkt scheint der Katholizismus keineswegs als Religion der Stunde. Er beharrt gegenüber den anderen christlichen Kirchen exklusiv auf dem Anspruch, die einzig wahre Religion zu sein und spricht ihnen ihre Legitimationsgrundlage als Kirchen ab. Zur Complexio Oppositorum des Katholizismus gehört, dass er nicht nur widersprüchliche Positionierungen kennt, sondern dass er empirisch auch eine komplexe Struktur ausgebildet hat. Schon der wechselnde Sprachgebrauch von Katholizismus und katholischer Kirche macht darauf aufmerksam, dass es gilt, Unterscheidungen vorzunehmen. Franz Xaver Kaufmann hat vorgeschlagen, für die Soziologie des modernen Katholizismus zwischen Klerikerkirche, katholischer Subkultur, katholischen Milieus und Ausformungen eines politischen Katholizismus zu unterscheiden. Die Klerikerkirche ist als zentralisierte Organisation auf den Trümmern der feudalen Kirchenstrukturen im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden. Dieser zentralisierten Klerikerkirche ist es seit dem 19. Jahrhundert gelungen, die Katholiken in eine Subkultur als einen gemeinsamen kulturellen Kontexthorizont einzubinden, der eine Grenze zu anderen Strömungen der modernen Kultur herstellte. Das Motiv der Verteidigung gegenüber modernen Kräften der Entwurzelung bot die Grundlage dafür, unter dem Dach eines gemeinsamen kulturellen Horizonts bildeten die Katholiken unterschiedlich geprägte katholische Milieus aus. Unter spezifischen historischen Bedingungen hat der Katholizismus Organisationen hervorgebracht, die als katholische Akteure politische, soziale und kulturelle und karitative Zielsetzungen in der säkularen Gesellschaft verfolgten. Seit dem Umbruch der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hat der Katholizismus in allen seinen Ausformungen weitreichende Veränderungen in Gang gebracht bzw. erfahren. Auf dem Hintergrund einer Makrosoziologie des Katholizismus möchte ich im Folgenden folgende Punkte ansprechen. Es geht im ersten Punkt um der moderne Katholizismus als offensives und defensives religiöses Monopol. Als zweiten Punkt geht es dann darum, die Frage zu stellen, wie es zu dieser Monopolbildung und zur Abgrenzung in Fragen der Freiheit und des religiösen Pluralismus gekommen ist. Was waren die Beweggründe und Konstellationen, die zur Ablehnung und zum Kampf der Klerikerkirche gegen jede Form von religiösem Pluralismus führte? Als sich das Übel des religiösen Pluralismus, so die dominierende katholische Auffassung, lange Zeit in immer mehr Fällen nicht mehr verhindern ließ, kam es zu Schritten der Akkommodation, der Anpassung. Wie diese aussahen, darum geht es im zweiten Punkt. Der dritte Schritt betrifft die vom Zweiten Vatikanischen Konzil höchst autoritativ vollzogene Versöhnung mit dem religiösen Pluralismus in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wie war dieser tiefgreifende Umbruch in der Religionspolitik der katholischen Kirche überhaupt möglich? Darum geht es im vierten Schritt. Am Schluss werde ich einen Blick auf die Entwicklungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil richten. Hier muss man, so schlage ich vor, zwischen Entwicklungen im Außen- und im Innenverhältnis der Kirche unterscheiden. Es geht um Punkt 2, der moderne Katholizismus als offensives und defensives Monopol. Die Ursprünge der modernen Klerikerkirche reichen zurück in die Zeit der päpstlichen Reform bzw. Revolution des 11. und 13. Jahrhunderts, die mit Gregor den 7. einsetzte und mit der Beanspruchung der Plenitudo Potestatis durch Papst Innozenz den 3. ihren Höhepunkt erreichte. Gerd Althoff hat neuerlich darauf hingewiesen, dass sich eine gewisse Kontinuitätslinie von den radikalen Gehorsamsansprüchen Gregors des 7. bis zu den Beschlüssen des Ersten Vatikanums hinsichtlich des Universalepiskopats und der Unfehlbarkeit des Papstes ziehen lässt. Unabhängig von der weiter historisch strittigen Frage, ob im Investiturstreit und seinen Folgen der Beginn der modernen funktionalen Differenzierung zu suchen sei, lässt sich die Tradition der modernen Klerikerkirche auf die radikalen Neuerungen im Amtsverständnis der Päpste des 11. bis 13. Jahrhunderts zurückführen. Den Reformpäpsten ging es um die Durchsetzung eines theokratischen Systems. Ernst Troeltsch hat darauf hingewiesen, dass Gregor und seine Nachfolger einer spezifischen, im Christentum als Möglichkeit angelegten Idee folgten. Sie ließen sich von der Überzeugung leiten, dass das in Christus gekommene Heil der Verkörperung in der Kirche und ihrer Institute, der Gnade, des Sakraments und des Priestertums bedürfe. Ohne und außerhalb der institutionell verfassten Kirche kein Heil. Die Reformer entwickelten hierarchische Organisationsformen mit dem Papst an der Spitze, weil so das für alle notwendige Heil am besten geschützt und gesichert werden könne. Der Glaube an die universale Heilsnotwendigkeit der Kirche wiederum trieb Gregor und seine Nachfolger dazu an, sich die Welt um deren Heilswillen im Gehorsam zu unterwerfen. Zur Legitimation der offensiven und aggressiven Durchsetzung des religiösen Monopols, der auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschreckte, griff man vornehmlich auf gewaltlegitimierende Passagen des Alten Testaments zurück. Schon seit dem 15. Jahrhundert begann in der Perspektive Troeltschs die offensive Behauptung des religiösen Monopols in eine neue Phase der defensiven Verteidigung umzuschlagen. In sehr groben Linien, die kritische Einsprüche der Historiker natürlich herausfordern muss, lässt sich die weitere Entwicklung der Klerikerkirche als heiß notwendigem religiösen Monopol wie folgt skizzieren. Auf den endgültigen Zusammenbruch der mittelalterlichen Einheitskultur, wie Troeltsch formulierte, und ihre faktische Entmonopolisierung in der Reformation reagierte die katholische Klerikerkirche mit einer Erneuerung ihres Monopolanspruchs im Rahmen einer umfassenden Konfessionalisierung. Die Religionskriege brachten entgegen einer beliebten Annahme keineswegs säkulare Staaten hervor, sondern barocke Konfessionsstaaten. Die katholisch geprägten Barocksysteme unterschieden sich dabei von den protestantischen insofern, als sie das religiöse Monopol konsequenter und schärfer zur Durchsetzung brachten als die Gegenseite. Die vielfach im katholischen Lager bejubelte Vernichtung der calvinistischen Hugenotten in Frankreich in der Bartholomäusnacht des Jahres 1572 ging als Fanal der gewaltsamen Durchsetzung des religiösen Monopols in das kulturelle Gedächtnis nicht nur Frankreichs ein. In der tridentinischen Periode, so David Martin in seiner General Theory of Secularization, erfuhr die Klerikerkirche eine reaktive Formierung. Martin sieht darin die soziologische Konsequenz eines organischen Systems, ich zitiere ihn, das von einer natürlichen Verbindung von Theologie und Philosophie, Politik und Religion, Krone und Kirche und religiöser Disziplin und sozialer Kontrolle ausgehe. Jeder neuerliche Angriff auf das System habe zur Verstärkung der Rigidität geführt. Unter den Bedingungen und in den Ländern des katholischen Monopols, so Martin weiter, der englische Religionssoziologe, erhielten die Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts eine spezifische Ausprägung. Sie wurden durch antiklerikale, säkularistische Bewegungen dominiert, die ihrerseits ideologisch zu laizistisch legitimierten Einheitssystemen tendierten. Die reaktive Formierung des katholischen Milieus und die antiklerikale, radikal antireligiöse Ausprägung der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen in Frankreich insbesondere und in den Ländern Südeuropas bedingten einander. Der im Rahmen der europäischen Kulturkämpfe ausgetragene scharfe Konflikt erleichterte die Formierung und Ausdifferenzierung des modernen Katholizismus im 19. Jahrhundert. Als herausgeforderte, um ihre Existenz ringende, antirevolutionäre Kraft gelang es der Klerikerkirche, sich im Laufe des 19. Jahrhunderts neu zu organisieren. Unter historisch kontingenten Bedingungen, die Beseitigung der feudalkirchlichen Mittelinstanzen zum Beispiel durch Napoleon gehörten wesentlich dazu, nahm die Klerikerkirche nach innen hin zum ersten Mal eigentlich in ihrer Geschichte jene Form an, die den römischen Juristen um Gregor und Innozenz vorgeschwebt hatte. Der liberal und antikatholisch geprägte Max Weber, gleichzeitig Begründer der soziologischen Bürokratietheorie, nannte das, was sich in der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert herausbildete, spöttisch eine Kaplanokratie. Tatsächlich kam es zu einem internen organisatorischen Modernisierungsprozess mit einer eigenständigen, vom römischen Zentrum aus geleiteten Organisation, die zumindest der Theorie nach einen Durchgriff vom Zentrum bis zum kleinsten Kaplan, deshalb Kaplanokratie, vorsah. Im Jurisdiktionsprimat des Papstes und nicht in der Unfehlbarkeitserklärung sah Weber entsprechend den entscheidenden Beschluss des Ersten Vatikanums. Im nach- und antirevolutionären Klima des 19. Jahrhunderts gelang es der katholischen Klerikerkirche gleichzeitig, das Papstamt seit Pius IX. Zu charismatisieren und die neuen Organisationsformen der Kirche zu sakralisieren und sie der historischen Sicht sozusagen zu entziehen. Der ultramontane Katholizismus war dabei weniger das Resultat einer vom Zentrum aus planvoll vorangetriebenen Strategie, als vielmehr das Ergebnis sich wechselseitig verstärkender Kräfte ultramontaner religiös-populistischer Volksbewegungen und zentralistischer Interessen Roms. Der zugespitzte Weltanschauungskampf ermöglichte die Einbindung der katholischen Bevölkerungsteile in eine katholische Subkultur, katholische Integration und scharfe Distinktion gegenüber der nicht-katholischen Umwelt bildeten zwei Seiten ein und derselben Medaille. Gleichzeitig gelang es der katholischen Kirche, insbesondere unter den Bedingungen zahlenmäßig starker Minderheiten wie in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, große Teile der katholischen Bevölkerung in katholische Milieus einzubinden und von ihrer Außenwelt abzuschirmen. Im Kontext der reaktiven Formierung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert kam es zu einer deutlichen Verurteilung des religiösen Pluralismus. Die schärfste Ausprägung fand sie in der Enzyklika Pius IX, Quanta Cura, vom 8. Dezember 1864. Es gibt noch andere ähnliche Texte, ich verbleibe mal bei diesen. Diese Enzyklika war der berühmte Syllabus, eine Liste der Irrtümer der Zeit angehängt. So finden sich unter den verurteilten Sätzen des Syllabus, die sich gegen den heutigen Liberalismus wenden, folgende Thesen. Unter Nummer 77 wird der Satz verurteilt. Der Satz verurteilt, man muss das immer sehen, dass es sich um die Verurteilung sozusagen von Sätzen geht. Es ist nicht weiter dienlich, die katholische Religion als die einzige Staatsreligion zu haben und alle übrigen Formen der Gottesverehrung auszuschließen. Unter Nummer 78 erfährt folgender Satz eine Verurteilung. Daher wurde in bestimmten Gebieten katholischen Namens lobenswerterweise, das wird verurteilt, gesetzliche Vorsorge getroffen, dass es Menschen, die dorthin abwandern, erlaubt sei, ihre eigenen jeweiligen Kult öffentlich auszuüben. Und unter 79 wird der Satz verurteilt, es ist nämlich falsch, dass die bürgerliche Freiheit für jeden Kult und desgleichen die allen zugestandene Vollmacht alle beliebigen Meinungen und Gedanken in aller Öffentlichkeit kundzutun, dazu beitrage, die Sitten und Herzen der Völker zu verderben und die Pest des Indifferentismus zu verbreiten. Und ausdrücklich in Bezug auf die bürgerliche Gesellschaft, sowohl in sich als auch in ihren Beziehungen zur Kirche, wird in Nummer 55 der Satz sozusagen als Irrtum, als Spitze des Irrtums verworfen. Die Kirche ist vom Staat und der Staat von der Kirche zu trennen. Soweit nun die Ausgangssituation. Ich komme nun zu drei, die vorkonziliare katholische Toleranzdoktrin, religiöse Pluralität als Hypothese. Ein etwas merkwürdiger Begriff von Hypothese und These, aber Sie werden sehen, was damit gemeint ist. Von der schroffen Ablehnung des religiösen Pluralismus im Syllabus rückte gegen Ende des 19. Jahrhunderts als erster Papst Leo XIII. Ab. Er war bemüht, im Kulturkampf die Schärfe zu nehmen Gleichzeitig suchte er den Neutomismus als verbindliche, weltanschauliche Grundlage für die Auseinandersetzung mit den Irrtümern der Zeit in der gesamten Kirche durchzusetzen. In der Enzyklika Libertas Praestantissimum aus dem Jahr 1888, in der es tatsächlich um Freiheit als höchstes Gut geht, taucht zum ersten Mal eine Argumentation auf, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil die offizielle kirchliche Lehre hinsichtlich des religiösen Pluralismus bildete. Sie lässt sich als eine These-Hypothese-Konzeption der katholischen Toleranzdoktrin kennzeichnen. In der Enzyklika erhielt die These folgende Formulierung, zitiere, die Bestimmung des Guten ist Funktion des Naturgesetzes, das in die Herzen der einzelnen Menschen geschrieben ist. Die Freiheit zu denken und zu schreiben, zu lehren und desgleichen unterschiedslos Religionsfreiheit zu fordern, zu verteidigen und zu gewähren, so als ob dies alles Rechte seien, die die Natur dem Menschen verliehen habe, ist aber keineswegs erlaubt. Ihr folgte als Hypothese der Satz, diese Freiheiten können aber, wie bereits bekannt, um des Gemeinwohls willen zugelassen werden. These, Hypothese. Wenige Jahre vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab Pius XII. Der katholischen Toleranzdoktrin eine überaus knappe und prägnante Formulierung. In seiner Ansprache Die religiöse Toleranz in einer Staatengemeinschaft am 6. Dezember 1953 vor dem Verband katholischer Juristen Italiens sprach er von zwei Prinzipien. Erstens, was nicht der Wahrheit und dem Sittengesetz entspricht, hat objektiv kein Recht auf Dasein, Propaganda und Aktion. Zweitens, nicht durch staatliche Gesetze und Zwangsmaßnahmen einzugreifen, kann trotzdem im Interesse eines höheren und umfassenderen Gutes gerechtfertigt sein. Die These-Hypothese-Doktrin changiert dabei zwischen einer normativen und einer strategischen Lesart. Normativ gedeutet geht es um eine Güterabwägung und Folgenabschätzung. Pius XII. Schreibt den katholischen Politikern und Staatsmännern die Aufgabe zu, selbst abzuwägen, ob die schädlichen Folgen der Toleranz höher einzuschätzen seien, als die schädlichen Folgen, die den Staaten und der Staatengemeinschaft durch die Annahme der Toleranz erspart bleiben. In einer Güterabwägung zwischen dem Gut des zwangsbewährten Schutzes der Wahrheit und dem Gemeinwohl könne unter Umständen eine Hinnahme des religiösen Pluralismus geboten sein. Die katholische Toleranzdoktrin erlaubte aber auch eine strategische, ja opportunistische Lesart. Die katholische Kirche verweigerte Toleranz, so Walter Kaspar in einer Kritik an der vorkonzilialen Toleranzlehre, wo sie selbst in der Mehrheit war. Sie forderte diese aber, wo sie sich in einer Minderheitenposition befand. Es kann offen bleiben, ob die vorkonziliare katholische Toleranzdoktrin von These und Hypothese als Schritt auf dem Weg zur Anerkennung des religiösen Pluralismus auf dem Zweiten Vatikanum gewertet werden kann. Zweifel scheinen mir angebracht. Sie erlaubte aber einen flexibleren Umgang mit den realen Bedingungen des religiösen Pluralismus. Insofern stellte sie einen Schritt der Akkommodation an die Realität einer Kirche dar, die sich unter sehr unterschiedlichen Bedingungen religiöser Pluralität vorfand und pastoral zu handeln hatte. An der These, dass nur die Wahrheit und niemals der Irrtum ein Recht beanspruchen könne, sollte und durfte es aber zu dieser Zeit nichts zu rütteln geben. Gleichzeitig hob man die These so hoch, dass über die Hypothese vieles an Pluralismus darunter passte, beziehungsweise hingenommen und anerkannt werden konnte. Im Kern und im Prinzip blieb der religiöse Pluralismus aber ein Übel, vergleichbar etwa der Prostitution, die auch um des gesellschaftlichen Friedens willen hingenommen werden müsse.
Moderner Katholizismus und religiöser Pluralismus von der Abwehr zur Versöhnung und wieder zurück. ist das Thema des Sozialethikers Professor Karl Gabriel, das wir heute senden und nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzen.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Nun der Durchbruch des Zweiten Vatikanums zur Anerkennung von Religionsfreiheit und religiösem Pluralismus. Im unmittelbaren Vorfeld des Konzils und an seinem Beginn im Jahr 1962 entstanden zwei Textentwürfe über die Kirche, die den Konzilsvätern zur Beratung zugestellt wurden. Sie enthielten jeweils im 9. Kapitel einen Abschnitt über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, in dem das Thema der Religionsfreiheit und des religiösen Pluralismus abgehandelt wurde. Sie folgten ohne Abstriche der These-Hypothese-Doktrin Pius XII. Erst die Enzyklika Johannes des 23. im Vorfeld und während des Konzils, mehrere Enzykliken, insbesondere aber Pacem in Terris, haben dem Durchbruch des Konzils zur Religionsfreiheit unmittelbar den Boden bereitet. Die in Rom zur Absegnung durch das Konzil vorbereiteten Texte, so dachte man sich das in Rom, zur Religionsfreiheit und zum religiösen Pluralismus, stießen bei der großen Mehrheit der Konzilsväter vom Beginn des Konzils an auf Ablehnung. Die erste Reaktion war, das Kapitel über die Religionsfreiheit aus dem vorbereitenden Text über die Kirche zu lösen und die Diskussion über die Religionsfreiheit auf einen späteren Zeitpunkt zurückzustellen. Unter Federführung des Sekretariats für die Einheit der Christen wurden dann insgesamt 5 Textvorlagen erarbeitet, bis über den 6. Text am 7.12.1965, kurz vor dem Ende des Konzils, abgestimmt wurde. Die Erklärung über die religiöse Freiheit Dignitatis Humanae erhielt in der Schlussabstimmung 2308 Ja-Stimmen, 70 Nein-Stimmen und 8 ungültige Stimmen. Scheint also eine ganz große Mehrheit. Aber wie bei solchen Texten immer, ging dem sehr viel voraus. Vorausgegangen waren lang andauernde, heftige Auseinandersetzungen um die Substanz des Textes. Erst die 5. Textvorlage, zwar auf Einfluss auf Paulus des 6., enthielt alle zentralen Punkte der Aussagen des Konzils zur Religionsfreiheit. In der entscheidenden Passage heißt es unter Nummer 2, ich gebe jetzt auch noch einmal sozusagen einen Blick auf die Passagen, um die Gegensätze auch zu dem, was wir vorhin gehört haben, etwas auch plastisch werden zu lassen. Also es heißt dort unter Nummer 2, das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang, sowohl von Seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt, sodass in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffentlich, als Einzelner oder in Verbindung mit anderen, innerhalb der gebührenden Grenzen nach seinem Gewissen zu handeln. Weiter heißt es, ferner erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch die Vernunft selbst erkannt wird. Dieses Recht der menschlichen Person auf religiöse Freiheit muss in der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft so anerkannt werden, dass es zum bürgerlichen Recht wird. Damit bezog das Konzil eine klare Gegenposition zur im Syllabus zugespitzten Position der Päpste des 19. Jahrhunderts. Es ignorierte aber auch die noch im unmittelbaren Vorfeld des Konzils päpstlich als gültig deklarierte katholische Toleranzdoktrin von These und Hypothese. Rudolf Oertz hat sozusagen die zentralen Aspekte der Aussagen des Konzils in folgenden Punkten zusammengefasst. Nicht mehr nur Toleranz, sondern das Recht auf Religionsfreiheit als unabdingbares Recht der Person zur privaten und öffentlichen Ausübung der Religion nach den Forderungen des eigenen Gewissens wurde anerkannt. Jetzt kommt es mit dem Wandel vom Recht der Wahrheit zum Recht der Person, wird die These vom katholischen Glaubensstaat fallen gelassen. Zweitens, die Kirche nimmt keine göttlichen Prärogativen mehr in Anspruch, wie sie dies früher unter Hinweis auf die Höherwertigkeit des religiös-kirchlichen gegenüber dem staatlich-rechtlichen Gebiet begründete. Zugleich wird das Verdikt der Trennung von Kirche und Staat auf dem Boden der allgemeinen Religionsfreiheit aufgehoben. Drittens, erstmals in einem kirchlichen Lehrdokument unterscheidet Dignitatis Humanae zwischen rechtlicher Ordnung und moralischen Pflichten. Das Recht betrifft die Beziehung der Menschen untereinander und im Verhältnis zur staatlichen Gewalt, nicht aber die Beziehung des Menschen zu Gott. Recht ist daher nicht Tugend- und Wahrheitsordnung, sondern Friedens- und Freiheitsordnung. Der Konzilstext selbst stellt im letzten Abschnitt den Bezug zum religiösen Pluralismus in einer global zusammenwachsenden Welt her. In Nummer 15 heißt es: Zweifellos verlangen die Menschen unseres Zeitalters danach, wie die Religion privat und öffentlich in Freiheit bekennen zu können. Bekanntlich ist die Religionsfreiheit auch in den meisten Verfassungen schon zum bürgerlichen Recht erklärt worden und wird in internationalen Dokumenten feierlich anerkannt. Denn es ist eine offene Tatsache, dass alle Völker immer mehr eine Einheit werden, dass Menschen verschiedener Kultur und Religion enger miteinander in Beziehung kommen und dass das Bewusstsein der eigenen Verantwortlichkeit im Wachsen begriffen ist, damit nun friedliche Beziehungen und Eintrachten der Menschheit entstehen und gefestigt werden, ist es erforderlich, dass überall auf Erden die Religionsfreiheit einen wirksamen Rechtsschutz genießt. Man sieht, es sind sehr unterschiedliche Aussagen zwischen diesen 100 Jahren, die dazwischen liegen. Ich komme nun zu dem Punkt, wie kam der Katholizismus zur Wende in der Religionspolitik? Wie kam der Katholizismus binnen eines Jahrhunderts zu so gegensätzlichen Positionen wie der klaren Verurteilung der Religionsfreiheit im Syllabus und deren Anerkennung auf dem Zweiten Vatikan? Ich möchte einen Vorschlag zur Diskussion stellen, der über die bisherigen Positionen in dieser Frage hinausführt. Meines Erachtens kranken die bisherigen Positionen daran, dass sie zu monokausalen Konstruktionen neigen und zu stark um die Frage der Diskontinuität oder Kontinuität kreisen. Ich knüpfe für meinen Vorschlag an die schon oben erwähnte General Theory of Secularization von David Martin an. Das Säkularisierungskonzept Martins ist eigentlich alles andere als eine allgemeine, generelle Theorie der Säkularisierung. Vielmehr geht es ihm darum, die Ursprünge und Dynamiken unterschiedlicher Muster und Pfade der Säkularisierung freizulegen und zu rekonstruieren. Das lateinische Muster, auf das ich mich oben bezogen habe, stellt für ihn nur einen spezifischen Pfad dar. Er ist gekennzeichnet durch einen Zirkel wechselseitiger Konfliktverschärfung zwischen katholischem Monopol und Säkularismen verschiedener Ausprägung. So verweist Martin darauf, dass bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Katholizismus unter Monopolbedingungen die Tendenz hatte, sich mit reaktionären, autoritären Regimen zu verbünden. Gleichzeitig stärkte der Monopolkatholizismus die jemals radikalsten Kräfte und Flüge des Säkularismus, zuletzt die mächtigen, bis zu Bürgerkriegen führenden kommunistischen Parteien in Südeuropa. Schon seit dem 19. Jahrhundert war der Katholizismus aber auch an anderen Pfaden der Säkularisierung beteiligt. Bildete das lateinische monopolistische Muster, so Martin, den Extrempunkt der Variation auf der einen Seite, so stellte das US-amerikanische Muster eines unbegrenzten religiösen Pluralismus den anderen Endpunkt sozusagen der Skala dar. Weitgehend ungeachtet der Position in Rom passte sich der amerikanische Katholizismus der US-amerikanischen pluralistischen Situation an und wandelte sich faktisch von einer Kirche im deutschen Sinne zu einer amerikanischen pluralistischen Denomination. Rom unter Leo XIII. Reagierte darauf, indem es zum ersten Mal die These-Hypothese-Doktrin entwickelte und die US-amerikanische Entwicklung als Hypothese deutete und hinnahm. An der Peripherie der katholischen Kirche, so meine Interpretation, wurden früh weitreichende Lernprozesse in Sachen Pluralismus vollzogen. Dies lässt sich auch für ein zweites historisch wirkmächtiges Muster der Säkularisierung aufweisen. Martin ist aufgefallen, dass die katholische Kirche in Situationen des Duopols in Europa beziehungsweise einer großen katholischen Minderheit unter protestantischer Mehrheit politisch statt nach rechts sich eher hin zu Mitte-Links-Positionen entwickelte. Nicht nur in Deutschland machte der ultramontane Katholizismus, der zur Verteidigung des römischen Monopolsystems angetreten war, vielfältige Erfahrungen mit Demokratie und Pluralismus. Thomas Nipperdey vertrat prominent in seiner Studie Religion im Umbruch Deutschland 1870 bis 1918 die These, dass die Selbstorganisation des Katholizismus in Vereinen auch eine moderne demokratische, emanzipatorische Tendenz hatte, die auch den traditionellen Rahmen katholischer politischer Kultur überschritt. Kurz, ich zitiere, die kirchliche Grundorientierung hatte neben den konservativen demokratische Züge und Möglichkeiten, soweit Nipperdey. Die christdemokratischen Parteien in Europa beeinflussten nicht nur in hohem Maße die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Kontinentaleuropa, sondern agierten auch faktisch längst als demokratische, pluralistische Akteure, als man in Rom noch zum Schutz des Monopols auf autoritäre politische Regime setzte. Das Modell von Lernprozessen in der Peripherie der katholischen Kirche lässt sich auch auf die Theologie übertragen. Der Monopolisierungs- und Zentralisierungsprozess der katholischen Kirche, im Grunde seit Gregor VII., war stets begleitet von theologischer Kritik. Einfallstor einer nicht stillstellbaren Kritik blieb die Legitimation offener oder latenter Gewaltförmigkeit im Dienst der Kirche angesichts der christlichen Kernbotschaft von Liebe und Versöhnung. Im späten 18. und 19. Jahrhundert, faktisch bis zum Zweiten Vatikanum, wurden alle theologischen Strömungen, die explizit oder implizit auf eine Versöhnung mit dem modernen Pluralismus setzten, an den Rand gedrängt, marginalisiert. Am Rand aber blieben sie virulent und für Lernprozesse innerhalb der Kirche verfügbar. Meine These nun lautet, dass es gewissermaßen in einem Aufstand der katholischen Peripherien gegenüber dem Zentrum auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil zur Wende in der Religionspolitik und zur Anerkennung des religiösen Pluralismus gekommen ist. Der US-amerikanische Katholizismus spielte dabei, wie die Standardthese heute auch lautet, eine wichtige, aber keineswegs eine monokausale Rolle. Der Beitrag der US-Amerikaner war dabei ein doppelter. Die langen positiven Erfahrungen mit einem radikal pluralistischen Religionssystem im Rücken führten dazu, dass der amerikanische Episkopat geschlossen für eine abschließende positive Behandlung des Themas der Religionsfreiheit auf dem Konzil eintrat. Gleichzeitig hatte sich in der Theologie, in der amerikanischen Theologie, ein Argumentationsmuster herausgebildet, das entscheidend zum Durchbruch auf dem Konzil beitrug. Es wurde prominent von dem amerikanischen Jesuiten John Courtney Murray vorgetragen. Noch Mitte der 1950er Jahre war ihm von Rom aus verboten worden, in Sachen Religionsfreiheit zu publizieren. Nicht einmal 10 Jahre später avancierte er zu einem entscheidenden theologischen Berater der US-amerikanischen Bischöfe auf dem Konzil. Murray führte eine Unterscheidung zwischen einem Liberalismus europäischer und amerikanischer Ausprägung ein. Der eine europäische Liberalismus habe eine antikatholische, antichristliche und säkularistische Ausrichtung. Der andere amerikanische sei der Religion, auch der katholischen gegenüber, durchaus positiv eingestellt. Die Verurteilung der Päpste des 19. Jahrhunderts hätten eigentlich nur den europäischen, säkularistischen Liberalismus betroffen, nicht aber den amerikanischen. Wenn das Konzil sich heute für die Religionsfreiheit und den Pluralismus ausspreche, so habe dies mit den Verurteilungen der Päpste des 19. Jahrhunderts faktisch nichts zu tun. Damit konnte die neue Lehre auf dem Konzil in eine Kontinuität mit der alten gestellt werden. Für die nach heftigen Auseinandersetzungen schließlich erreichte breite Akzeptanz der Erklärung zur Religionsfreiheit auf dem Konzil war diese Argumentation wohl von zentraler Bedeutung. Sie wäre aber nicht zur Durchsetzung gelangt, so meine Argumentation, wenn nicht ein ganzes Tableau historisch kontingenter Bedingungen der Entscheidung den Boden bereitet hätte. Auf die Erfahrung mit Demokratie und Pluralismus im Rahmen der Selbstorganisation der Katholiken in Vereinen und Verbänden und die daraus hervorgehenden christdemokratischen Parteien und ihre Politik hatte ich schon hingewiesen. Rudolf Oertz zum Beispiel sieht darin, verbunden mit einer Überwindung der Neuscholastik durch den Rückgriff auf einen theologisch-ethischen Personalismus, den entscheidenden Faktor für den Durchbruch zur Religionsfreiheit. Offensichtlich müssen aber eine Reihe weiterer Faktoren in die Argumentation einbezogen werden. So hatte die politische Niederlage mehr noch das schreckliche moralische Desaster von Faschismus und Nationalsozialismus, dem bis dahin üblichen Paktieren der katholischen Kirche mit rechten Regimen, faktisch die Legitimation entzogen. Immerhin hatte sich Pius XI. Noch einige Monate im Frühjahr 1933 offen für das Hitlerregime als Bollwerk gegen den Bolschewismus ausgesprochen, wie Thies Schulze kürzlich im Rahmen eines Clusterprojekts nachgewiesen hat. Als Gegenmodell und Schutzmacht der Kirche gegenüber dem inzwischen bis Berlin reichenden Weltkommunismus kam faktisch nur noch das westliche, pluralistische Modell der Demokratie mit den USA als Führungsmacht in Frage. Die neuere Forschung zum Zweiten Vatikanum hat die Einflüsse einer globalen Öffnung der Kirche auf dem Konzil und seine Entwicklung herausgearbeitet. Auf globaler Ebene hatten die Erfahrungen mit Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg dem Menschenrechtsethos weltweit einen großen Aufschwung verschafft, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ermöglicht. Papst Johannes der 23. bezog sich wie selbstverständlich positiv in seiner Menschenrechtsenzyklika Pacem in Terris auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1947. Dass sich Paul VI. Allen Versuchen rechter Kreise des Episkopats widersetzte, die Erklärung zur Religionsfreiheit auf dem Konzil auf die eine oder andere Weise zum Scheitern zu bringen, hing auch damit zusammen, dass er in seiner Rede vor der UNO am 4. Oktober 1965, also unmittelbar vor der letzten Entscheidung, sich als Bote des Konzils vorstellte bei der UNO und dort nicht mit leeren Händen dastehen wollte und konnte. Andere sogenannte heiße Eisen der Konzilsdebatten, wie die Zölibatsfrage, erfuhren ein anderes Schicksal. Die angedeutete Liste von kontingenten historischen Ereignissen, die ein wohl kurzes Zeitfenster für die Verabschiedung der Erklärung des Konzils zur Religionsfreiheit eröffneten, lässt sich sicherlich noch erweitern. Die These von historischen Lernprozessen in der Peripherie der Kirche, die zusammen mit einem Kranz von kontingenten Bedingungen den Durchbruch der Kirche zur Religionsfreiheit und Pluralismus ermöglichten, erscheint mir aber gut begründet. Ich komme zum letzten Punkt, nämlich der Katholizismus nach dem Konzil, auf dem Weg zurück zum Antipluralismus. Wenn man den Weg der katholischen Kirche nach der religionspolitischen Wende des Konzils in den Blick nimmt, wird man zwischen dem Außenverhältnis und den internen Entwicklungen unterscheiden müssen. In Bezug auf das Außenverhältnis bestätigten sich die Befürchtungen der Vertreter und Befürworter rechter katholischer Regime, dass diese die Wende der Kirche in der Religionspolitik nicht überstehen würden. Tatsächlich kam es in der nachkonziliaren Phase an vielen Stellen in der Welt zu einer Delegitimation des lateinischen, katholischen, monopolistischen Musters im Sinne David Martins. 50 Jahre nach Konzil gibt es meines Wissens keinen katholischen, rechtsgerichteten, autoritären Staat mehr auf der Welt. Wenn man bedenkt, dass Pius XI. Anfang der 1930er Jahre noch voll seine Hoffnung auf dieses Staatsmodell setzte, wird die Tiefe des Umbruchs erkennbar. Insbesondere über Johannes Paul II. Half der konziliare Umbruch auch dabei, das auf dem Boden des orthodoxen Monopols errichtete radikal-säkularistische Regime in Russland mit seinen Satelliten zu unterminieren und zum Einsturz zu bringen. Samuel Huntington und José Casanova haben darauf hingewiesen, dass die Mitte der 70er Jahre einsetzende dritte Welle der Demokratisierung in der Welt vornehmlich in katholisch geprägten Staaten Platz griff und sich die katholische Kirche zum ersten Mal in ihrer Geschichte an vielen Stellen als demokratisierender Akteur profilierte. Insbesondere Johannes Paul II. War bemüht, seinen Kampf für Menschenrechte und Religionsfreiheit vom kommunistischen Osten auf die gesamte Welt auszudehnen. Im Außenverhältnis, so meine ich, sind bis heute keine Anzeichen für einen Weg zurück, etwa zur Legitimation autoritärer katholischer Regime erkennbar. Es ist wohl als ein Zeichen der großen politischen Naivität des Papstes zu werten, wenn er in seiner Versöhnungspolitik Pius Bruderschaft deren reaktionäre und autoritäre politische Ausrichtung als belanglos ausblendet. Nun, mit Blick auf das kirchliche Innenverhältnis fällt die Einschätzung der nachkonziliaren Entwicklung weniger eindeutig aus. Das Konzil hatte den Zentralismus der kirchlichen Organisation weitgehend unangetastet gelassen und die nachkonziliaren Veränderungen haben den römischen Zentralismus eindeutig weiter gestärkt. Die Politik Roms scheint vornehmlich darauf gerichtet zu sein, die Kontrolle über die auf dem Konzil siegreiche Peripherie wieder zu erringen und zu verschärfen. Personell hat man profilierte Persönlichkeiten der Peripherie wie Johannes Paul und Benedikt an die Spitze der Organisation gewählt. Aus einer antijuridistischen Grundstimmung heraus hatte das Konzil selbst es vermieden, seine Beschlüsse in eine juristische Form zu gießen. Dies bot dem römischen Zentrum nach dem Konzil die Möglichkeit, davon zu sprechen, dass das kirchliche Gesetzbuch von 1983, so Johannes Paul II., anlässlich der Promulgation des neuen CIC, das letzte Dokument des Konzils sei, gewissermaßen. Nach innen, dafür gibt es viele Anzeichen, hat die Klerikerkirche das Grundmuster des bis in das 11. Jahrhundert zurückreichende, zunächst offensive und dann defensive Monopol auf dem Konzil nur teilweise überwunden. Im Zuge einer globalen Denominationalisierung aller Weltreligionen, sie werden alle zu Denominationen, ist sie zwar faktisch längst zu einer den religiösen Pluralismus voraussetzenden und legitimierenden Denomination geworden, im Selbstverständnis aber hält sie an Elementen des ihr historisch zugewachsenen Charakters als religiösem Heilsmonopol fest. Die Folge sind innere Spannungen, die sich in immer neuen Krisen bemerkbar machen. Ich danke fürs Zuhören.
Moderner Katholizismus und religiöser Pluralismus von der Abwehr zur Versöhnung und wieder zurück. Es sprach Professor Karl Gabriel von der Universität Münster. Aufzeichnungsdatum war der 8. Januar 2013.
D-Radio Wissen. Hörsaal.